Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur zweiten Runde unserer Versuchsreihe. Das ist zwar noch nicht der versprochene Podcast, aber die Hintergrundinformationen zum Brief an die Hebräer wären oder sind so umfangreich, dass die E-Mail sehr, sehr lang geworden wäre damit. Und deshalb habe ich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, um mal zu testen, wie ich klarkomme mit dem Medium Audio, wie ihr das findet, ob das mit dem Runterladen geklappt hat, wie viele Äs und Os ich im Text habe, ob ich schneiden muss und so weiter. Also, nachdem ihr das gehört und gelesen habt, schickt mir bitte euer Feedback, was war gut, was ist verbesserungswürdig, damit ich weiß, wie ich das noch optimieren kann. Ich habe noch eine weitere Bitte an euch. Ich brauche euer Schwarmwissen oder eure Schwarmgedanken zu dem, wie ich meinen Podcast oder meine Videoreihe nennen könnte. Ich liebäugel im Moment mit dem Namen Die zweite Stunde, einfach weil die Sonntagsschule ja auch immer in der zweiten Stunde ist. Und selbst wenn Sonntagsschule wäre und man das doppelt hört, wäre das ja auch wie die zweite Stunde. Ganz überzeugt bin ich noch nicht. Wie fändet ihr den Namen? Oder habt ihr eine viel bessere Idee? Auch danke hier, wenn ihr mir Rückmeldung geben könnt. Okay, lasst uns starten mit dem Hebräerbrief. Wir starten mit dem Verfasser. Der Verfasser des Briefes an die Hebräer ist nicht bekannt. In den Kirchen, Studierhilfen, in den Leitfäden für Seminar und so steht drin, der ist nicht ganz bekannt, aber wir sagen jetzt mal, das war Paulus und im Weiteren wird immer gesagt, Paulus schrieb, Paulus sagte. Aber die Bibelforscher sind schon relativ lange ziemlich sicher, dass dieser Brief nicht von Paulus geschrieben wurde. Die belegen das auch an ganz, ganz vielen Dingen, die man auf Wikipedia und in anderen Quellen nachlesen kann. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass Paulus diesen Brief selber geschrieben hat, aber der Verfasser hat den in Paulus Sinn geschrieben. Es mag ein Paulus Schüler gewesen sein, Timotheus, Titus und andere sind im Gespräch als Autoren dieses Briefes. Der Verfasser des Briefes muss aufgrund des umfangreichen Wortschatzes und des griechischen Stils und der Kenntnis, der sehr guten Kenntnis des Alten Testaments, wahrscheinlich ein gebildeter Judenchrist gewesen sein. Und geschrieben wurde der Brief wahrscheinlich zwischen 64 und 70 nach Christus. Der Einfachheit halber sage ich nicht, Paulus hat es geschrieben, sondern ich sage einfach der Autor im Laufe der nächsten Minuten. Und der Autor hat diesen Brief geschrieben an die Judenchristen. Und zwar, weil er sich sicher war, dass die Empfänger dieses Briefes sich auskannten in den Schriften, also für uns heute das Alte Testament, aber in den damaligen Schriften, die es gegeben hat, dass die Empfänger sich auskannten in den Gebräuchen und Sitten der Juden. Und deswegen sehr wahrscheinlich, dass die Empfänger Judenchristen waren. Und zwar Judenchristen, die sich nach der ersten Begeisterung wahrscheinlich gefragt haben, ob es sich noch lohnt, beim Evangelium zu bleiben und das zu leben. Zu der Zeit, wo der Brief wahrscheinlich geschrieben worden ist, hat es angefangen, dass viele wieder zurückgegangen sind zu dem, was sie vorher kannten, zu den jüdischen Riten, zurück in die Synagogen, weil die das gewohnt waren, weil das der sichere Hafen gewesen ist, weil ja das einfacher gewesen ist, weil das auch die Zeit war. Entschuldigung. Weil das die Zeit war, wo auch die Christenverfolgung angefangen hat. Und diese Empfänger wollte der Autor begeistern, dabei zu bleiben. Und er wollte denen in diesem Brief, der ja weniger wie ein Brief, sondern mehr wie eine Predigt klingt, wenn man den in einem Rutsch durchliest, wollte der die begeistern. Er wollte die begeistern, dabei zu bleiben. Und das macht der, indem der Autor aufzeigt, was alles dazugekommen ist, was die alles gewinnen können und was alles dazugekommen ist durch Jesus Christus. Der Hebräerbrief ist im Groben aufgeteilt in vier Bereiche. Im Kapitel 1 und 2 vergleicht der Autor Jesus mit den Engeln. Das macht er, also für mich war das am Anfang komisch, als ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, warum vergleicht er die ausgerechnet mit Engeln und sagt, Jesus ist höher als die Engel und das ist wichtiger. Und ich habe halt nachgelesen und ich habe gelesen, dass nach jüdischer Tradition der Glaube herrscht, dass die Tora, also die Tora und das Wort Gottes durch Engel an Mose überbracht worden sind. Und da das Gebot des Moses und die Tora ja so wichtig waren und es die Engel überbracht haben und man ja darauf hört und danach lebt, wie viel wichtiger ist das dann, dass Jesus, der Sohn Gottes, zur Welt gekommen ist? Und wenn ich schon auf die Worte höre, die die Engel gebracht haben, wie viel wichtiger ist es dann, auf die Worte zu hören, die der Sohn Gottes, Jesus, mir gebracht hat? In Kapitel 3 und 4 vergleicht der Autor Jesus mit Mose, dass Jesus nicht nur der Baumeister eines Zeltes ist, sondern der Baumeister der Schöpfung ist. Und erzählt auch da ein bisschen, wie die Israeliten rebelliert haben in der Wüste gegen den Vater im Himmel, was passiert ist. Und wenn die schon gegen Mose rebelliert haben, obwohl die Engel das gebracht haben, was passiert, wenn man gegen Jesus rebelliert, den Sohn Gottes? In Kapitel 5 und 7 vergleicht er Jesus mit den Priestern, und zwar mit den levitischen Priestern. Und genau, vergleicht das aaronische Priestertum mit dem melchisedekischen Priestertum. In Kapitel 8 bis 10 vergleicht er die Opfer und Gottes Bund, also die Tieropfer und Jesus Opfer. Ja, und dann ist das eigentlich nicht vier Teile, sondern fünf Teile, weil im fünften Teil der Hebräerbriefe, das dann ab Kapitel 11 ist, geht es um den Glauben. Der Glaube, was der Glaube macht, erzählt eine ganze Menge Leute auf, die Don't Miss This machen, die Emily Bell Freeman und der Dave Butler, die haben das The Hall of Faith genannt. In Amerika gibt es ja The Hall of Fame, wo die ganzen Helden sind. Und die haben das Kapitel 11 halt Hall of Faith, also die Halle des Glaubens genannt, wo die ganzen Helden aufgelistet sind, die Helden des Glaubens, die Helden der Schriften, die Leute damals hatten und kannten und was sie durch ihren Glauben vollbracht haben und wo sie in der Lage waren zu in dem Glauben. In dem Zug wären wir auch aufgefordert, an dem Glauben festzuhalten und ein christliches Leben zu führen. Okay. Das war das ganz, ganz Allgemeine und jetzt werde ich ein kleines bisschen konkreter und gehe auf die Studierzettel ein, noch kurz. Diesmal bekommt ihr von mir relativ viel Material. Also dadurch, dass ich die Hebräer-Wochen zusammengezogen habe, in eine Woche gibt es auch zwei Studierzettel. Der eine Studierzettel heißt Das wahre Wesen Jesu Christi. Und zwar habe ich euch da eine Tabelle gemacht mit den Fragen drüber, wer ist Jesus, wer war Jesus, was hat er getan, was wird er tun und wie ist Jesus. Ich habe ein paar Schriftstellen da drin aufgeschrieben, wo man lesen kann, was Jesus war, wer Jesus war, wer Jesus ist. Und habe noch genug Platz gelassen, dass ihr noch eigene Schriftstellen finden könnt, um all die Dinge, die euch zu Jesus auffallen, dort aufzuschreiben. Wie ich euch schon erzählt habe, markiere ich Jesus mit einem gelben Stift bei mir in den Schriften Und die Kapitel sind wieder sehr, sehr, sehr gelb. Wenn man sich je gefragt hat, wie ist Jesus? Was ist Jesus? Was tut er für uns? Kann man so viel erfahren in den Hebräerbriefen. Und deswegen habe ich euch einen ganz eigenen Studierzettel nur zu dem gemacht, wo ihr all die Dinge aufschreiben könnt, weil auch im Hebräer Brief geschrieben wird unter anderem, dass Jesus das Abbild ist, das geistige Pendant zum Vater im Himmel ist und man dadurch halt nicht nur lernt, wie Jesus ist, sondern auch lernen kann, wie der Vater im Himmel ist. Also das ist der eine Studierzettel, den ich euch zur Verfügung stelle. Den anderen Studierzettel, da habe ich mehrere Bereiche. Mehrere Schriftstellen mit mehreren Fragen und auf zwei möchte ich kurz eingehen. In Hebräer 2 und 5 kann man in diversen Schriftstellen lesen, dass Jesus gelitten hat, dass er versucht worden ist, dass er Schwachheit erfahren hat. Und was er daraus gelernt hat. Und ich habe mich wirklich damit beschäftigt, dass dort steht unter anderem, dass Jesus durch sein Leid vollendet wurde. Und dass er ja, in Versuchung geführt wurde, um denen zu helfen, die in Versuchung gelangen. Also uns heute, weil wir kommen ja immer in Versuchung. Und dazu habe ich ein wunderbares Zitat gefunden von C.S. Lewis. Das ist der Autor, der auch die Chroniken von Narnia geschrieben hat. Die sind relativ bekannt. Und er sagt: Kein Mensch weiß, wie schlecht er ist, bevor er wirklich versucht hat, gut zu sein. Es ist töricht zu meinen, gute Menschen wüssten nichts von Versuchung. Das ist eine Lüge. Nur wer versucht, der Versuchung zu widerstehen, weiß, wie stark sie ist. Du kannst die Stärke des Windes herausfinden, indem du versuchst, gegen den Wind zu laufen, nicht dadurch, dass du dich hinlegst. Ein Mensch, der jeder Versuchung nach 5 Minuten nachgibt, weiß nicht, wie ihm nach einer Stunde zumute gewesen wäre. Deshalb haben schlechte Menschen im gewissen Sinn keine Ahnung davon, was Schlechtigkeit ist. Ihr Dasein ist geschützt, weil sie der Versuchung jedes Mal nachgeben. Wie stark der Hang zum Bösen in uns Menschen ist, finden wir erst heraus, wenn wir uns von ihm lösen wollen. Und darum ist Christus, weil er als einziger Mensch nie der Versuchung nachgab, zugleich der Einzige, der das Wesen der Versuchung bis in ihre letzten Tiefen kennt, der einzige wirkliche Realist. Ich fand den Gedanken total toll und habe mich persönlich wirklich die Woche damit auseinandergesetzt, inwiefern hat Leid und Versuchung und Schwachheit geholfen, Jesus zu vollenden? Und inwieweit hilft mir Leid und Schwäche und Versuchung, besser zu werden? Dazu habt ihr auch einen Abschnitt auf dem Studierzettel, den ich einfach ganz spannend gefunden habe. Einen anderen Abschnitt auf dem zweiten Studierzettel ist, geht es vor allem um Hebräer 7 und 9, wo der Autor Jesus mit den Hohenpriestern vergleicht, mit den levitischen Hohenpriestern vergleicht und Jesus als den Hohenpriester, den einzigen Hohenpriester bezeichnet. Dazu muss man wissen, dass muss man ein bisschen Hintergrundwissen vom Alten Testament haben. Die Israeliten hatten ja das Zelt, wo die mit umgezogen sind, das die aufgebaut haben, wo in der Mitte das Heiligste aller Heiligen war. Im Seminarleitfaden findet man ein Bild dazu. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das auch noch dran zu hängen. Und auch in Jerusalem, als der Tempel noch gestanden und noch nicht niedergebrannt war, gab es relativ weit in der Mitte das Allerheiligste. Und das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr vom Hohen Priester betreten werden. Und zwar am Versöhnungstag, nämlich am Yom Kippur. Und der hohe Priester durfte das betreten mit Blut von zwei Opfertieren und hat das Blut dort an den vorgesehenen Stellen versprengt und hat stellvertretend für das Volk die Vergebung der Sünden empfangen. Das war Sinn und Zweck. Als Jesus gestorben ist, ist der Vorhang gewesen, der von oben bis unten eingerissen ist und wo dann eigentlich klar war, da darf jetzt jeder hin, weil Jesus ja das erfüllt hat. Und in den Kapiteln 7, 8 und 9 wird es halt verglichen. Ich habe euch einige Schriftstellen aufgeschrieben, die voll sind mit, was die levitischen Hohenpriester machen, gemacht haben und das, was Jesus gemacht hat und warum das, was Jesus gemacht hat, wichtiger ist und das ersetzt, was die levitischen Priester gemacht haben. Das steht, genau, das seht ihr dann. Das könnt ihr ausfüllen. Dann muss ich jetzt nochmal schnell überlegen, habe ich meinen Faden verloren? Jetzt muss ich mal einmal schnell gucken. Genau. Und dann kommt das tolle Kapitel 11. Ich liebe das Kapitel 11. Glaube ist in meinen Schriften grün. Deswegen ist das halbe Kapitel grün angemalt. Und es ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wer in dieser Wolke von Zeugen. Der Autor nennt nämlich, er erzählt ja ganz, ganz viele Personen aus den Schriften, für uns aus dem Alten Testament auf und was sie erreicht haben durch ihren Glauben und sagt dann in 12 Vers 1, warum da das Kapitel 11 und 12 getrennt worden sind, weiß ich nicht, aber in 12 Vers 1 steht, da uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch wir alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Und ich fand diesen Namen so toll, die Wolke von Zeugen. Also es sind total viele, die da drin sind. Und ich habe halt überlegt, für mich, wer gehört für mich persönlich noch in diese Wolke der Zeugen? Wen kenne ich heute, der so viel Glauben hat? Und was hat er geschafft durch seinen Glauben? Und ich finde, das lohnt sich, sich da auch Gedanken drüber zu machen. Nicht nur die zu sehen aus dem Alten Testament, die da genannt werden. Wir als Mitglieder der Kirche haben ja noch unsere Helden aus dem Buch Mormon. Oder ja, Menschen, die wir wirklich kennen, die persönlich so einen festen Glauben haben, dass die für uns in unsere Wolke der Zeugen gehören. Vor allem lieb ich die Kapitel, weil wir so viel lernen können über Jesus und wie wichtig Jesus für uns ist. Und zum Abschluss jetzt nur der Hintergrundinformation, noch so als Motivation, wenn ihr das lest, euch auf Jesus zu konzentrieren. In den Kapiteln ist ein Ausschnitt aus einem Buch von der Schwester Okazaki, das heißt Leiten ab. Ansgar und ich haben das übersetzt vom Englischen aufs Deutsche. Ihr kriegt das auch als Anhang. Übersetzungsfehler, es tut mir leid, ich schicke beides, Deutsch und Englisch. Für die, die Englisch können, die können das ja dann auf Englisch lesen. Ich würde das gerne als Abschluss lesen und euch dann in die nächste Woche entlassen. Und zwar schreibt Schwester Okazaki: Wir wissen, dass Jesus die sterbliche Existenz in allen Aspekten in Gethsemane durchlebt hat. In unserem Glauben glauben wir daran, dass er alles erlebt hat, absolut alles. Manchmal denken wir nicht über die Auswirkungen dieses Glaubens nach. Wir sprechen in großer Verallgemeinerung über die Sünden der gesamten Menschheit, über das Leiden der gesamten Menschheitsfamilie. Aber wir erleben Schmerzen nicht im Allgemeinen. Wir erleben sie ganz individuell. Das heißt, er weiß, wie es sich anfühlte, als deine Mutter an Krebs starb, wie es für deine Mutter war, wie es noch immer für dich ist. Er weiß, wie es sich anfühlte, die Wahl der Schülervertretung zu verlieren. Er kennt den Moment, in dem die Bremsen blockierten und das Auto in Schleudern geriet. Er erlebte das Sklavenschiff, das von Ghana nach Virginia fuhr. Er erlebte die Gaskammern in Dachau. Er erlebte Napalmangriffe auf Vietnam. Er kennt sich mit Drogenabhängigkeit und Alkoholismus aus. Lass mich noch weitergehen. Es gibt nichts, was du als Frau erlebt hast, was er nicht auch kennt und er kennt. Auf einer tief empfundenen Ebene versteht er den Wunsch, dein Baby zu halten, der dich durch die Schwangerschaft trägt. Er versteht sowohl PMS als auch Krämpfe und Menopause. Er versteht die Leiden durch Vergewaltigung, Unfruchtbarkeit und Abtreibung. Seine letzten aufgezeichneten Worte an seine Jünger waren: Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Er versteht deine Mutterschmerzen, wenn ein Fünfjähriger zum ersten Mal in den Kindergarten geht, wenn ein Rüpel deine Fünfklässlerin schikaniert, wenn deine Tochter anruft und sagt, dass das neue Baby Down-Syndrom hat. Er kennt deine mütterliche Wut, wenn ein vertrauenswürdiger Babysitter deinen Zweijährigen sexuell missbraucht, wenn jemand deinem 13-Jährigen Drogen gibt, wenn jemand deine 17-Jährige verführt. Er kennt den Schmerz, mit dem du lebst, wenn du nach Hause in eine Wohnung kommst, in der die einzigen Besucher Kinder sind. Wenn du hörst, dass dein Ex-Mann und seine neue Frau letzte Woche im Tempel gesiegelt wurden. Wenn dein 50. Hochzeitstag vor der Türe steht und dein Mann seit 2 Jahren tot ist. Er weiß das alles. Er war schon mal dort. Er war weiter unten als all das. Er wartet nicht darauf, bis wir perfekt sind. Perfekte Menschen brauchen keinen Erretter. Er kam, um sein Volk in seiner Unvollkommenheit zu erretten. Er ist der Herr der Lebenden und die Lebenden machen Fehler. Er schämt sich nicht wegen uns, ist wütend auf uns oder schockiert. Er will uns in unserer Gebrochenheit, in unserem Unglück, in unserer Schuld und in unserer Trauer. Und ich fand das so gut, weil das der Jesus ist, den ich kennengelernt habe in den letzten Jahren. Und weil das der Jesus ist, den der Autor im Hebräerbrief beschreibt. Und weil das ein Mensch ist, zu dem ich auch werden möchte. Weil wir ja immer gesagt bekommen, wir sollen so werden wie Jesus. Und deswegen beschäftige ich mich ja so intensiv damit, wie ist Jesus? Und ich habe ein großes Zeugnis davon, dass der Vater im Himmel und Jesus jeden Einzelnen von uns kennen und lieben und dass, wenn es niemanden auf der Welt gibt, der weiß, wie es uns geht, es Jesus gibt und dass ich im Gebet das alles beim Vater im Himmel lassen kann und dass Jesus da ist, um mich da zu begegnen, wo ich bin. Und dass ich nicht erst irgendwas erreichen muss oder erst irgendwas gemacht haben muss, damit ich das Anrecht habe, seine Kraft und Stärke für mich in Anspruch zu nehmen. Und ich hoffe, dass ihr diesen Jesus auch in dem Hebräerbrief, in den Kapiteln finden könnt. Und das lasse ich euch und wünsche euch eine wunderschöne Woche und freue mich auf euer Feedback.